HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
Etliche Euro-Staaten haben in jüngster Zeit von ihren EU-Partnern drastische Sparprogramme verordnet bekommen. Auf diese Weise sollen deren Staatsausgaben verringert und dadurch die Staatshaushalte saniert werden. Diese Vorgehensweise aber ist durchaus umstritten, ja? Das ist vielleicht sogar die momentan umstrittenste Frage überhaupt unter Volkswirten. Die Frage nämlich, kann man eine Wirtschaft auch kaputt sparen? Darum geht es in der 6. Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Sparen bis zum Untergang, Reformpolitik in der Krise. Autorin ist Eske Hicken.
Finanzkrise, Bankenkrise, Krise in Europa. Seit Jahren ist Krise. Die Zusammenhänge sind komplex und selbst für Experten nur schwer zu durchschauen. Viele Bürger fühlen sich überfordert. Wie praktisch, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel eine erstaunlich einfache Antwort auf die Krise hat. An der schwäbischen Hausfrau sollen sich die Regierungen in ganz Europa orientieren. Angela Merkel 2008 beim CDU-Parteitag in Stuttgart.
Man hätte hier in Stuttgart in Baden-Württemberg einfach nur eine schwäbische Hausfrau fragen sollen. Sie hätte uns eine ebenso kurze wie richtige Lebensweisheit gesagt, die da lautet, man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben. Das ist der Kern der Krise.
Die simple und moralisierende Botschaft kommt an bei den Bürgern. Das zeigen immer wieder Umfragen. Demnach findet die Mehrheit in Deutschland den Sparkurs richtig. Eine breite Debatte darüber gibt es nicht. Etwa über die Frage, wann das Schuldenmachen nötig sein kann und wofür der Staat Geld ausgeben soll. Viele der in Talkshows tonangebenden Ökonomen verteidigen den Sparkurs, den die Bundeskanzlerin in ganz Europa durchgesetzt hat. Einer der führenden Meinungsmacher ist der Chef des IFO-Instituts, Hans-Werner Sinn, hier in einer Talkshow von Maybrit Illner.
Jeder, der über die Stränge schlägt, wird bestraft von den Kapitalmärkten. Dann strengt er sich an, macht so ein Sparpaket, dann kommt das wieder ins Lot.
Es scheint eine Allianz zu geben aus Journalisten, Ökonomen und Politikern in Deutschland, die die Sparpolitik als alternativlos darstellt. Dabei gibt es anerkannte alternative Konzepte. Aber die sind vor allem außerhalb Deutschlands populär. Prominente angelsächsische Ökonomen etwa, wie der US-Nobelpreisträger Paul Krugman, fordern, in Krisen dürfen Staaten gerade nicht sparen. Im Gegenteil, sie müssen Geld ausgeben, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Erst der Sparkurs habe die verschuldeten Staaten immer weiter in die Krise geführt. In Deutschland gehört der Ökonom Heiner Flassbeck zu den Sparkritikern. Zuletzt war er Chefvolkswirt der UNO-Organisation für Handel und Entwicklung, UNCTAD. Seine Bilanz Mitte 2015.
Ganz Europa ist in einer Rezession seit 6 Jahren. Das ist ein historisch einmaliges Versagen der Wirtschaftspolitik. In den USA wären alle auf den Barrikaden und würden sagen, die Welt geht unter, wenn wir 6 Jahre Stagnation und Rezession hätten. In Europa, es wird hingenommen. Sie beharren darauf, sie seien erfolgreich. Letztes Jahr war Aufschwung, dann vorletztes Jahr war Aufschwung, vor 3 Jahren war Aufschwung. Diesem Jahr ist wieder Aufschwung. Immer ist Aufschwung. Immer ist gerade Aufschwung. Und immer wird dem dummen Volk erzählt, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber immer wird dem Volk erzählt, es geht jetzt gerade aufwärts, jetzt zeigen sich die Erfolge unserer Politik.
Für die Sparkritiker ist der Sparkurs also so etwas wie ein Brandbeschleuniger in der Krise. Für die Sparbefürworter ist er die Lösung. Die Frage ist also, ist Sparen tatsächlich das richtige Rezept? Welche Antworten geben Wirtschaftswissenschaftler und die Wirtschaftstheorien, auf die sich Politiker, die den Sparkurs durchsetzen, gern berufen?
Sparen, sparen, sparen,
sparen, sparen,
sparen,
sparen,
sparen,
sparen,
sparen,
sparen.
Die andauernde Krise ist ein Albtraum, auch für die Ökonomen. Kaum einer hat sie vorhergesagt. In ihren Risiko- und Rechenmodellen kam ein Szenario, wie wir es seit 2008 haben, nicht vor. Es ist eine der am heftigsten diskutierten Fragen unter Volkswirten, wie ein Staat seine Schulden wieder los wird und wie die Wirtschaft sich in einer Krise wieder erholen kann. Dabei ist das Sparen an sich gar nicht umstritten. Die meisten Ökonomen würden unterschreiben, dass sparsames Haushalten für Staaten grundsätzlich eine gute Idee ist. Die entscheidende Frage ist, ob Staaten ausgerechnet in der Krise sparen sollten. Und ob die Spar- und Reformpolitik, die verschuldete Euro-Staaten von ihren EU-Partnern verordnet bekommen haben, aus der Krise herausführt.
Sparen, sparen, sparen,
sparen,
sparen,
sparen.
Zu den Sparbefürwortern gehören in Deutschland vor allem wirtschaftsliberale Ökonomen. Etwa die Leiter einflussreicher deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute wie IFO-Präsident Hans-Werner Sinn und Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Und Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Zwar lassen sie sich nicht alle über einen Kamm scheren, trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten. Viele teilen Annahmen des neoklassischen Wirtschaftsmodells und des politischen Neoliberalismus. Demnach soll wirtschaftliche Probleme besser nicht der Staat lösen, sondern möglichst der freie Markt. Für Heiner Flassbeck sind diese Überzeugungen auch Grundlage für die Sparkonzepte für Griechenland.
Man hat mit Griechenland ein Programm gefahren, was der sogenannten neoklassischen oder neoliberalen Lehre in der Ökonomie entspricht, nämlich Zurückdrängung des Staates, Flexibilisierung der Märkte und natürlich Sparpolitik im Sinne von, der Staat darf keine Schulden machen. Das ist ein Programm, was ja viele Länder in den letzten 30 Jahren selbst durchgeführt haben und das hat man jetzt Griechenland sozusagen verordnet.
Reform- und Sparmaßnahmen sollen das Vertrauen wiederherstellen. So bestehen sie vor allem aus unternehmerfreundlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel Privatisierungen öffentlichen Eigentums. Aber auch das Sparen an sich soll Vertrauen schaffen, und zwar bei den Investoren am Finanzmarkt. Adalbert Winkler, Professor an der Frankfurt School of Finance.
Wenn ich anfange zu sparen, verbessere ich ja meine Einnahme-Ausgabesituation und damit reduziert es meine Notwendigkeit, mich zu verschulden, beziehungsweise ich kann sogar Überschüsse bilden. Und das führt dann dazu halt eben, dass ich dann auch gleichzeitig wieder kreditwürdiger werde und das führt dazu, dass ich wieder Zugang zu Kapitalmärkten halte und das bedeutet, dass die Krise wieder gelöst ist. Das ist die Theorie, die zu diesem Ergebnis kommt.
Und die Praxis? Die Austeritätspolitik soll die Bedingungen schaffen, um Unternehmen anzulocken, um so die Wirtschaft zu stärken und die Schulden abzubauen. Austerität, das kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Strenge und Disziplin. Unternehmen wollen aber hohe Renditen. Nach Logik der angebotsorientierten Ökonomen müssen deshalb unter anderem die Preise günstig sein. Deshalb gehören Preissenkungen zum Austeritätskonzept. Beispiel Griechenland. Chefvolkswirtin Gertrud Traut.
Wenn man sich einfach mal die Tourismuskosten anguckt in den unterschiedlichen Ländern, dann ist es schon wichtig, ob der Milchkaffee in Griechenland nicht 5,40 Euro kostet. Dann geht nämlich niemand dahin. Also auch da spielen die Kosten eine große Rolle.
Staaten können ihre Preise künstlich senken, indem sie ihre Währung abwerten. Länder wie Griechenland oder Portugal können das aber nicht, weil sie keine eigene Währung mehr haben. Sie sind im Euroverbund. Ein Dilemma. Deshalb sehen die Austeritätsprogramme ein anderes Konzept vor. Die sogenannte interne Abwertung. Danach soll der Staat versuchen, die Preise indirekt zu senken. Zum Beispiel, indem er versucht, Druck auf die Löhne auszuüben, etwa durch eine Deregulierung des Arbeitsmarktes, oder indem der Staat seine Investitionen zurückfährt. Eine solche Spar- und Reformpolitik wird die Krise aber in der Regel erstmal verschärfen. Der Staat vergibt weniger Aufträge, Unternehmen investieren weniger, die Arbeitslosenrate steigt. Genau das ist in Griechenland, Spanien oder Portugal auch passiert. Die Jugendarbeitslosigkeit stieg teilweise dramatisch. Kritiker sehen darin eine künstlich erzeugte Krise. Die Sparbefürworter nehmen einen Abschwung aber in Kauf, denn sie sind überzeugt, dass es nach der Durststrecke dann umso stärker bergauf geht. Zum Nutzen aller.
Sparen, sparen, sparen,
sparen,
sparen,
sparen,
sparen,
sparen,
sparen,
sparen,
sparen.
Ein völlig anderes Konzept vertreten die Sparkritiker. Vielen gemeinsam ist die Überzeugung, dass gerade in Wirtschaftskrisen nicht gespart werden sollte. Im Gegenteil. Damit stehen sich zwei Lager gegenüber oder zwei Schulen, wie es Union Investment-Chefvolkswirt David Millecker nennt.
Die eine Schule sagt relativ klar, wenn der Staat spart, sorgt das für Vertrauen beim Privatsektor, der dann ausgabenfreudiger wird. Die andere Schule sagt, naja, also in der Regel wird der Privatsektor nicht ausgabenfreudiger, nur weil der Staat auf die Bremse tritt. Und im Zweifelsfall, wenn Ihnen erstmal jemand Einkommen wegnimmt, sei es, dass er die Steuern erhöht oder sei es, dass er die Ausgaben kürzt, dann tritt der Privatsektor eher noch mehr auf die Bremse.
Auch die Sparkritiker berufen sich auf ganz verschiedene Ansätze. Viele sehen sich aber in der Tradition von John Maynard Keynes und der nach ihm benannten Theorie des Keynesianismus. Demnach ist der Markt in Krisen allein nicht in der Lage, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Der Staat muss sich deshalb einmischen. Zum Beispiel, indem er investiert und Straßen baut und so auch für Beschäftigung sorgt. Adalbert Winkler ist Professor für Entwicklungsfinanzierung an der Frankfurt School of Finance.
Es wird nicht berücksichtigt, dass wenn natürlich die Löhne allgemein sinken, auch weniger Ausgaben getätigt werden. Weil wenn Arbeitnehmer insgesamt auch weniger Lohn haben, dann können sie auch weniger ausgeben. Und wo geben sie es aus? Bei den Unternehmen? Dann haben die auch weniger Einnahmen. Das heißt, ihre Situation verbessert sich nicht. Insgesamt Effekt null. Das heißt, es hat sich überhaupt nichts verbessert. Deswegen kommt der Markt aus sich selbst heraus, nicht aus der Krise.
Demnach stärkt ein Spar- und Reformkurs das Vertrauen nicht. Im Gegenteil. Der Volkswirt Heiner Flassbeck.
Vertrauen, was heißt Vertrauen? Unternehmer vertrauen darauf vielleicht, dass ihre Geschäfte laufen. Aber wenn ich die Löhne senke und dann die Nachfrage sinkt, dann sind die Geschäfte kaputt. Damit schaffe ich kein Vertrauen. Selbst wenn die Löhne gesunken sind, stellen die Unternehmer hinterher fest, ach guck mal, ich habe aber 30% weniger Nachfrage. Das ist die Realität, aber die wird nicht zur Kenntnis genommen. Man tut so, als wenn Lohnsenkung oder das Senken staatlicher Ausgaben würde den Unternehmer glücklich machen, macht es aber nicht, weil es seine Nachfrage senkt. Und die Nachfrage ist das Entscheidende für einen Unternehmer, nicht die Frage, wie viel absolute Löhne er zahlt, ob er viel oder wenig zahlt, das ist nicht entscheidend.
Sparkritiker und Sparbefürworter haben also völlig entgegengesetzte Auffassungen davon, wie sich Krisen bewältigen lassen. Die Frage ist, wie haben sich ihre Konzepte in der Realität bewährt? Nur leider, die Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. Die Ökonomen versuchen zwar, ihre Annahmen empirisch zu belegen, zum Beispiel, wie sich Lohnkürzungen auswirken. Die Forschung hat allerdings Grenzen, denn die Volkswirtschaftslehre ist keine exakte Wissenschaft mit beweisbaren, mathematisch präzisen Aussagen. Sowohl Sparkritiker als auch Sparbefürworter sehen ihre Annahmen durch Statistiken, durch die Geschichte und durch mathematische Modelle belegt. Und Politiker wissen die Ökonomie für sich zu nutzen, wie es Martin Hellwig, Leiter des Max-Planck-Instituts für Gemeinschaftsgüter, zuspitzt.
Der normale Politiker interessiert sich für die Wissenschaft nur dann, wenn die Wissenschaft ihn bestätigt.
Etwas fällt auf bei der Recherche für diese Funk-Kolleg-Sendung. Wir haben Wissenschaftler und Volkswirte nach den Grundlagen ihrer Annahmen gefragt und worauf sie sich berufen, wenn sie den Sparkurs befürworten oder ablehnen. Aber nur Sparkritiker haben die Frage beantwortet. Die befragten Sparbefürworter wollten dazu kaum etwas sagen. Ihre Haltung lässt sich so zusammenfassen. Es gehe nicht um Theorien oder wirtschaftspolitische Überzeugungen. Die Sparpolitik sei der richtige Weg, weil sie eben das sei, was die ganz spezielle Lage in den einzelnen Krisenländern erfordere. Die eigene Haltung wird zur objektiven Wahrheit, so scheint es.
Sparen.
Sparen, sparen, sparen!
Dass fast ganz Europa auf Sparkurs gebracht würde, danach sah es zunächst nicht aus. Während der Finanzkrise legten viele Staaten Konjunkturpakete auf, nach keynesianischem Rezept. Auch Deutschland, mit der Abwrackprämie als Stütze für die Autoindustrie. Als die Finanzkrise im Jahr 2010 europäische Staaten erfasste, schuf die EU einen zunächst vorläufigen Rettungsschirm und stattete ihn mit Geld aus, um Kredite an verschuldete Staaten vergeben zu können. Kredite, das klingt, als würde die Konjunkturpolitik fortgesetzt, könnte man meinen. Aber sie sind an sehr strenge Auflagen gebunden. 2013 wurde dieser Rettungsschirm zur festen Einrichtung und heißt seitdem Europäischer Stabilitätsmechanismus, ESM. Die Troika, inzwischen umständlich in die Institutionen umbenannt, soll die Reformen entwickeln und durchsetzen. Ein Gremium aus Europäischer Zentralbank, Europäischer Kommission und dem Internationalen Währungsfonds IWF. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte darauf bestanden, den IWF zu beteiligen.
Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass im Notfall solche Hilfen als Kombination von IWF und gemeinsamen bilateralen Hilfen in der Eurozone gewährt werden müssten. Aber ich sage noch einmal, als Ultima Ratio.
Dass die deutsche Kanzlerin unbedingt den IWF ins Boot holen wollte, hatte einen Grund. Der IWF ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen und so etwas wie die Finanzfeuerwehr der Welt. Er springt mit Geld ein, wenn Staaten überschuldet sind, gegen Auflagen. Und die heißen in aller Regel sparen, Betriebe privatisieren, die Wirtschaft von Regeln befreien, sprich deregulieren, Sozialleistungen abbauen und die Märkte öffnen. Globalisierungskritikern gilt der IWF deshalb als Verkörperung einer neoliberalen Wirtschaftsideologie. Auch die Reform- und Sparpolitik für Griechenland, Portugal und Irland trägt die Handschrift des umstrittenen Währungsfonds. Portugal, Irland und Griechenland mussten unter den Rettungsschirm. Länder wie Spanien oder Italien legten auf Druck der anderen Euro-Staaten ebenfalls Spar- und Reformpakete auf. Europa ist auf Sparkurs. Irland gilt als Sparmusterschüler, Griechenland als schwarzes Schaf. Zwei Staaten als Paradebeispiele? Die irische Regierung hat unter anderem im öffentlichen Dienst Löhne gesenkt und Stellen gestrichen, das Rentenalter angehoben. Gekürzt wurde außerdem bei der Arbeitslosenhilfe und dem Wohngeld. Die Reformen trafen die unteren Bevölkerungsschichten am härtesten.
Wir haben jeden Monat 800 bis 1000 Euro weniger in der Haushaltskasse. Wir mussten unsere Krankenversicherung kürzen, wir können nicht mehr in Urlaub fahren, wir knapsen beim Einkaufen und bei den Nebenkosten, bei allem. Wir hangeln uns als Familie von Monat zu Monat.
Die Armut auf den Straßen, die Armut in den Familien ist unglaublich.
Irland konnte 2013 den Rettungsschirm verlassen. Allerdings war das Land noch immer hoch verschuldet. Aber Irland gilt vor allem deshalb als Erfolgsmodell, weil die Wirtschaft wieder gewachsen ist. 2014 fast um 5%. Was unterscheidet Irland von Griechenland? Der SPD-Europaabgeordnete Udo Bullmann meint, Irland habe bessere Voraussetzungen gehabt.
Es gibt einen funktionierenden wirtschaftlichen Sektor, es gibt eine funktionierende staatliche Verwaltung, auch wenn uns nicht immer die Steuerpolitik schmecken muss, aber es gibt funktionierende Strukturen. Insofern ist dort auch sehr krude gearbeitet worden. Die Normalbevölkerung hat harte Einschnitte hinnehmen müssen, aber es war auch einfacher, auf soliden Strukturen wieder auf die eigenen Beine zu kommen.
Hinzu kommt, dass die irische Wirtschaft stark von Exporten und von ausländischen Investitionen abhängig war und ist. Die Kosten senken, die Bedingungen für Unternehmen verbessern, das ergab hier mehr Sinn als in Griechenland, dessen größter Wirtschaftszweig der Tourismus ist. Eine Hauptforderung für die Sparpolitik, nämlich Vertrauen zu schaffen, hat Irland erfüllt. Das Land kehrte schon 2012 wieder an den Kapitalmarkt zurück und leiht sich wieder Geld von Investoren. Das Gegenbeispiel: Als Griechenland im Jahr 2010 vor der Pleite stand, gerieten auch seit Jahrzehnten bestehende Probleme in den Blick. Etwa Korruption und eine ineffiziente Verwaltung. Reformen waren schon damals dringend nötig. Daran zweifelt kaum jemand. Der Chefvolkswirt von Union Investment, David Millecker.
Wir wissen, dass wir es mit einer zutiefst korrupten politischen Elite zu tun hatten.
Griechenland stand am Pranger. Auffällig ist aber, mit der Verschuldung der südeuropäischen Staaten verstummte die Kritik vieler Politiker und Ökonomen in Deutschland an den Banken schnell. Die Kritik richtete sich vielmehr gegen die verschuldeten Staaten. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gab im Oktober 2011 im ZDF ein Interview. Auf die Frage, ob die Banken nicht schärfer hätten reguliert werden müssen, sagte er:
Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir eine zu hohe Staatsverschuldung haben. Und zwar in vielen Teilen der Welt. Ich bin ja in den letzten 2 Jahren viel gescholten worden, weil ich so unverdrossen gesagt habe, wir müssen unsere zu hohen Schulden reduzieren. Deutschland liefert ganz gute Zahlen. Wir sind ganz gut. Wir sind der Stabilitätsanker in Europa. Aber nicht alle sind schon so weit wie wir. Wir müssen daran beharrlich weiterarbeiten. Das ist die eigentliche Ursache. Die kann ich auch niemand ersparen, die Lösung des Problems.
Sebastian Gechert vom gewerkschaftsnahen IMK hat untersucht, wie sich die Sparpolitik konkret ausgewirkt hat. Sein Ergebnis?
Die Sparpolitik, die hat laut unserer Studie dazu geführt, dass das Bruttoinlandsprodukt in Griechenland nach 2010 um etwa 25% eingebrochen ist. Das heißt also, etwa ein Viertel der Wirtschaftsleistung ist innerhalb von 4 Jahren verloren gegangen. Der Erfolg dieser Sparmaßnahmen, der hat sich gar nicht eingestellt am Ende.
Viele Volkswirte, die den Sparkurs grundsätzlich richtig finden, meinen inzwischen, er sei zu hart und zu schnell durchgesetzt worden. David Melecker, Chefvolkswirt bei Union Investment.
Im Euroraum haben wir definitiv zu viel des Guten getan. Wir haben in vielen europäischen Volkswirtschaften drastische Fehlentwicklungen gehabt. Darauf haben wir dann aber in der Summe mit sehr brachialer Sparpolitik reagiert.
Inzwischen hat sogar der IWF zugegeben, dass die Wirtschaft stärker eingebrochen ist als erwartet und dass die Sparpolitik Griechenland überfordert habe. Die kostet mittlerweile Menschenleben. Die renommierte britische Medizinzeitschrift The Lancet veröffentlichte 2014 eine Studie britischer Forscher über die massiven Kürzungen der griechischen Gesundheitsausgaben. Die Folgen unter anderem: die Säuglingssterblichkeit stieg um mehr als 40%, die Selbstmordrate hat sich zwischen 2007 und 2011 fast verdoppelt. Die Autoren sprechen von Menschenrechtsverletzung. Die Sparbefürworter sehen die Verantwortung für die Misere hingegen bei der griechischen Regierung. Nicht die Reformen seien falsch gewesen, die Regierung habe sie nur nicht umgesetzt. Die Reichen seien von höheren Steuern verschont geblieben, eine durchgreifende Reform des Steuersystems habe nicht stattgefunden. Gekürzt worden sei an den falschen Stellen, da wo leicht Geld zu holen war. Ein Beispiel dafür nennt Martin Hellwig, Direktor des Max-Planck-Instituts für Gemeinschaftsgüter.
Das betrifft nicht nur den Arbeitsmarkt, sondern es betrifft auch die Überlebensfähigkeit von mittelständischen Unternehmen, was da zusätzlich an Belastungen und Auflagen auferlegt wird. Das macht viele Familienunternehmen kaputt.
Die Frage ist, hat die Troika versagt? Die Troika, dieses Kontroll- und Rettergremium, ist hoch umstritten. In den europäischen Verträgen ist ein solches Konstrukt nicht vorgesehen. Und kein Parlament hat über die Sparpolitik abgestimmt. Das heißt, eine Handvoll Beamte diktiert Regierungen, wie sie ihr Land zu führen haben, jenseits der Öffentlichkeit. Udo Bullmann ist SPD-Abgeordneter im Europaparlament. Er hat gemeinsam mit anderen Abgeordneten fraktionsübergreifend im Auftrag des EU-Parlaments die Arbeit der Troika untersucht. Deren Mitarbeiter hat er zum Beispiel gefragt, wie sie zu ihren Empfehlungen gekommen sind.
Ich habe mir die Freiheit genommen, das ein System der organisierten Unverantwortlichkeit zu nennen. Wir haben versucht, denjenigen kennenzulernen, der in den entsprechenden Programmen die Maßnahmen diktiert hat. Bislang hat niemand die Verantwortung übernommen. Jeder, den wir interviewt haben von den beteiligten Akteuren, hat gesagt, er hätte das Programm nicht geschrieben. Das kann ja wohl so nicht sein.
Offenbar sollen die Bürger gar nicht so genau wissen, wie die harte Sparpolitik zustande kommt. Für Udo Bullmann hat die Intransparenz Methode.
Unser Eindruck, der in den Gesprächen zustande gekommen ist, war, dass man schon Konstellationen vorgeschlagen hat, die quasi ultimativ waren. Also dieses Programm sieht so und so aus und es wird so und so umgesetzt.
Hinzu kommt, die EU-Staaten diktieren einer Regierung, was sie zu tun hat. Linksparteipolitiker Gregor Gysi nannte das die Abschaffung der Demokratie.
Sparen, sparen, sparen,
sparen!
Und das alles, obwohl sich nicht eindeutig belegen lässt, dass die Sparpolitik tatsächlich wirkt. Im Fall Griechenlands gibt es keine Einigkeit darüber, warum das Land immer tiefer in die Krise geschlittert ist. Für den ehemaligen SPD-Staatssekretär Heiner Flassbeck ist deshalb klar, Sparen ist eine Ideologie.
Deswegen kommen wir aus dieser Misere nicht heraus, weil das Versagen dieser Ideologie wird nicht zur Kenntnis genommen. Man in Griechenland ist ja ein dramatischer Fall. Da hat diese Ideologie ja unglaublicherweise versagt. Man hat 5 Jahre den Griechen diktiert, was sie tun sollen. Gegen alle Erwartungen ist diese Wirtschaft zusammengebrochen und trotzdem geht man nicht weg davon. Man kann diese Medizin nicht absetzen, weil man ja der Ruf als Mediziner an dieser Medizin hängt. Und wenn ich diese Medizin jetzt absetze und sage, wir nehmen eine andere, es war die falsche, bin ich verloren. Als Politiker verliere ich meine Existenzgrundlage. Das ist tatsächlich so, glaube ich, was dahinter steht.
Wir sind bei einer Krisenpolitik angekommen, die Menschenleben kostet, die Menschen in Arbeitslosigkeit und Armut treibt. Nicht nur in Griechenland, auch in Spanien ist die Lage besorgniserregend. Und trotzdem, auf die Frage nach der sozialen Lage in den Krisenstaaten reagieren viele der befragten Ökonomen und Politiker verstörend rational. Immer wieder kommen Antworten wie: Ja, das sei wirklich schlimm, aber die Reformen müssten sein. Mit anderen Worten, es gibt keine Alternative. Das bleibt übrig als zentrales Argument für die Sparpolitik. Koste es, was es wolle.
Sparen bis zum Untergang, Reformpolitik in der Krise. Sie hörten die 6. Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Autorin war Eske Hicken. Verpasste Folgen dieser Sendereihe finden Sie, zusammen mit vertiefenden Hintergrundinformationen zu jeder Folge, online auf unserer Webseite www.funkkolleg-wirtschaft.de. Ein Hinweis noch, auch zu diesem Funkkolleg können Sie ein vom Hessischen Kultusministerium anerkanntes Zertifikat erwerben, als Nachweis Ihrer aktiven Teilnahme am Funkkolleg Wirtschaft. Die Anmeldung ist kostenlos. Anmelden können Sie sich auf der schon erwähnten Webseite www.funkkolleg-wirtschaft.de.